Also wir gehen im Moment hier in Washington davon aus, dass die Truppen abgezogen werden. Der Präsident ist der Oberkommandierende der US-Streitkräfte und hat die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Es gibt Gerüchte, dass das zurückgeht auf ein Gespräch, das er mit dem ehemaligen deutschen Botschafter Richard Grenell geführt hat und auch auf den Ärger von Donald Trump wegen der Absage von Angela Merkel für den G7-Gipfel, den er hier geplant hatte. Das ist wieder eine typische Trump-Racheaktion, die natürlich in gewisser Weise ein Sommergeschenk für Wladimir Putin und die russischen Interessen in Europa ist. Und auch gleichzeitig, darauf weisen viele Militärangehörige hin, die Loyalität und auch die Stabilität des westlichen Bündnisses immer noch weiter unterminieren wird.
Währenddessen gehen in den USA ja die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt auch 2 Wochen nach dem Tod von George Floyd noch weiter. Einige Demokraten haben jetzt Pläne für eine Reform der Polizei vorgestellt. Eine Reform unter einem US-Präsidenten Donald Trump, der ja auch immer wieder auf das amerikanische Schlagwort Law and Order, Recht und Ordnung pocht. Halten Sie das für vorstellbar?
Das ist im Moment schwierig. Es ist in der Tat ein ambitioniertes Gesetzgebungsvorhaben, das nennt sich Justice in Policing Act. Will eine Einschränkung des Rechtsschutzes für die Polizei, eine Einrichtung einer nationalen Datenbank, in der Vorfälle exzessiver Gewaltanwendung dokumentiert werden und gehört im Prinzip zu den ehrgeizigsten Änderungen einer Strafrechtsreform, die in den vergangenen Jahrzehnten in den USA auf den Weg gebracht worden sind. Unter dem gegenwärtigen der Präsidentschaft Donald Trumps ist das natürlich nicht einfach. Allerdings muss man sagen, dass es auch eine ganze Reihe von Republikanern gibt, die durchaus signalisiert haben, dass sie eine Strafrechtsreform sich zumindest ansehen würden im US-Senat, wo die Republikaner ja über die Mehrheit verfügen. Aber es ist auch innerhalb der Demokratischen Partei wichtig, dass die Partei sich hier positioniert und aus der Perspektive der schwarzen Demokratinnen und Demokraten im Abgeordnetenhaus ein Hebel, um auf Joe Biden, sollte er denn zum Präsidenten gewählt werden im November dieses Jahres, entsprechenden Druck auszuüben, diese Reform wirklich aggressiv anzugehen.
Wie kann man sich denn die Rolle der Polizei in den USA vorstellen, wenn man sie zum Beispiel jetzt ja mit Deutschland vergleicht?
Die Auseinandersetzungen hier in den USA eskalieren häufig sehr viel schneller. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Polizeieinheiten gerade in metropolitanen Regionen relativ schnell handgreiflich werden. Was wiederum damit zu tun hat, dass wir natürlich hier in den USA eine exorbitante Menge von Feuerwaffen haben. Es gibt über 390 Millionen Feuerwaffen, die hier im Land zirkulieren. Man kann sich das kaum vorstellen. Das sind mehr als die Bevölkerung. Das bedeutet, die Polizisten sind natürlich auch in ganz anderen Situationen, gerade wenn es in aggressive Auseinandersetzungen geht, weil sie immer damit rechnen müssen, dass die andere Person unter Umständen bewaffnet ist. Die Hauptkritik richtet sich im Moment dagegen, dass die schwarze Bevölkerung einen überproportional hohen Anteil ausmacht an denjenigen, die durch Polizeigewalt zu Tode kommen, die nicht bewaffnet sind. Diese Zahlen sind zwar in den letzten 5 Jahren gesunken, um etwa 40%, aber immer noch zu hoch. Das heißt, es ist eine sehr komplizierte politische Debatte.
Einigen geht es nicht weit genug. Sie wollen die Polizei in ihrer jetzigen Form abschaffen. Ist die amerikanische Polizei Ihrer Meinung nach denn noch reformfähig?
Ja, natürlich ist die reformfähig. Diese aggressiven politischen Positionen jetzt, die offensichtlich auch im Stadtrat von Minneapolis eine Mehrheit haben. Es haben sich 9 Stadtratsmitglieder von 13 für eine Auflösung der Polizeibehörde öffentlich ausgesprochen. Das ist natürlich eine schwierige Position, zumal Minneapolis auch schon vor dem Tod von George Floyd im Polizeiapparat Reformen durchgeführt hat. Die Stadt war einer der Programmstandorte für eine Initiative, mit der das Misstrauen gegenüber Polizisten abgebaut werden sollte, wo die Polizei darauf trainiert wurde, in Schulungen und Fortbildungskursen gegenüber Minderheiten weniger ressentimentträchtig aufzutreten. Und diese Arbeit wurde auch evaluiert von einem großen Washingtoner Think Tank, dem Urban Institute, wo gesagt wurde, Minneapolis hat eine ganze Menge Arbeit geleistet. Das deutet darauf hin, dass es innerhalb der Polizei, und das kennen Sie auch aus Deutschland und Europa, einige Minderheiten gibt, die durchaus relevant sind, die zu Gewalt neigen, die zum Teil hier in den USA auch offen rechte und rechtsradikale Gesinnungen haben und sich durch diese 3,5 Jahre Donald Trump natürlich in jeder Hinsicht bestätigt und berechtigt fühlen, ihre Aggression auszuleben. Und ich glaube, es wird in den Diskussionen eher darauf hinauslaufen, entlang der Diskussion, die der demokratische Gesetzentwurf im Abgeordnetenhaus jetzt forciert, eine Veränderung der kriminalpolizeilichen Verhaltensformen zu erreichen. Beamte, die wissentlich und rücksichtslos sich an Fehlverhalten beteiligen, strafrechtlich einfacher verfolgbar zu machen. Und auch, was ganz interessant ist, diese Schaffung eines nationalen Registers für polizeiliches Fehlverhalten, weil es häufig dazu kommt, dass Polizistinnen und Polizisten, die über die Stränge schlagen, einfach in eine andere Abteilung oder in eine andere Stadt wechseln, ähnlich wie man das aus der katholischen Kirche bei den Kindesmissbrauchsfällen kannte. Und auch das soll inzwischen in Zukunft durch stärker national orientierte Regelwerke verändert werden. Das ist nicht einfach, weil Polizeiaufgaben sind regional und staatlich organisiert, genau wie das in Deutschland der Fall ist. Aber zumindest haben wir endlich eine Diskussion, die in die richtige Richtung geht.
Es ist jetzt ja natürlich auch Wahljahr in den USA. Könnten auch so radikale Forderungen wie eben die Auflösung der Polizeibehörden am Ende so einem Donald Trump, der sich ja auch immer in der Rolle des großen Beschützers sieht, am Ende sogar in die Karten spielen?
Das ist das, was Donald Trump versucht im Moment zu tun. Er versucht von dieser Diskussion zu profitieren, hat gerade einen Roundtable gemacht, ein großes Treffen mit Polizeivertretern. Gerade die Vertreter vieler Polizeigewerkschaften stehen extrem weit rechts politisch. Viele von ihnen haben Donald Trump auch im Wahlkampf unterstützt. Aber es ist die Frage, ob das ausreicht, weil eine überwiegende Mehrzahl der Amerikanerinnen und Amerikaner zwar die Polizei schätzt, aber auch weiß, dass Polizeireformen notwendig sind. Man muss auch im Kopf behalten, dass wir eine ungeheure Militarisierung der US-Polizei erlebt haben. Seit den 90er Jahren und dann insbesondere im Kontext der Irak- und Afghanistan-Kriege ist ein Haufen militärisches, gebrauchtes Material von der Armee an Polizeieinheiten weitergegeben worden, und zwar von gepanzerten Fahrzeugen über Bajonette bis hin zu Granatwerfern. Das ist eine Praxis, die Obama 2015 untersagt hat, die aber dann von Donald Trump sofort wieder aufgenommen worden ist. Das heißt, es gibt hier eine Vielschichtigkeit des Problems und viele Debatten sind auch durchaus den Leuten verständlich, die im Großen und Ganzen mit der Polizei zufrieden sind, weil sie eben zu der weißen Mehrheitsgemeinschaft gehören und nicht unbedingt von der Polizei schlecht behandelt werden. Aber dass Donald Trump es schaffen wird, eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner hinter sich zu bringen mit dieser Law and Order, dieser Ordnungs- und Autoritätspolitik, wo er versucht, sich wie ein Richard Nixon zu inszenieren hier, das scheint nicht zu funktionieren. Alle Umfragen der letzten Tage, die wir haben, deuten darauf hin, dass mehr als 3/4 der amerikanischen Bevölkerung sich gegen sein Verhalten ausspricht, wie auf die Art und Weise, wie er mit dem Konflikt umgegangen ist und wie er Amerikanerinnen und Amerikaner jeden Tag aufs Neue gegeneinander aufhetzt.